Herzlich willkommen bei Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Heilen. Mein Name ist Dr. Christian Becker und ich spreche heute mit Herrn Professor Vogt. Ich grüße Sie.
Hallo Christian.
Wieland, wir kennen uns ja schon länger. Wir sind auch schon länger beim Du. Wir kennen uns noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei einem deutschen großen Medizintechnikhersteller, wo du Chief Medical Officer warst. Vielleicht nochmal halber Schritt zurück. Du hast ja eine ganze Menge andere faszinierende Dinge in deinem Leben schon gemacht und warst praktizierender Onkologe. Aber bevor ich dazu viel erzähle, erzähl uns doch gerne mal selbst, was du so gemacht hast und wie dich das vielleicht auch zu dem inspiriert hat, was du aktuell machst, nämlich Atemgastests.
Ja, erstmal Christian, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, auch in deinem Format mal zu sprechen. Ja, zu meiner Person, ich glaube, was mich charakterisiert, ist, dass ich gerne Innovationen schaffe. Ich bin als Mensch neugierig, forsche gerne, habe ich schon als Kind irgendwie gemacht, in verschiedenen Bereichen. Es hat mir immer Spaß gemacht, Probleme zu lösen und auch so im Sinne so einer Translation von Bekanntem auf Unbekanntes zu schließen und für Unbekanntes dann halt neue Lösungen zu finden, um Verbesserungen zu schaffen. Das ist so, was mich, glaube ich, charakterisiert, was mich auch so antreibt. Das ist so eine Passion, wenn man so will. Damals habe ich schon sozusagen am Ende meiner Schulkarriere so ein bisschen diese Ambivalenz gehabt zwischen technischem Interesse, aber auch medizinischem Interesse. Mein Vater war auch Arzt, Allgemeinmediziner. Und so habe ich mich dann eigentlich im Grunde für den medizinischen Weg von äußeren Umständen entschieden. Und dann auch schon während des Studiums in, was musst du damals machen, Formulaturen, gesehen, dass die Situation in der Onkologie eigentlich ziemlich frustrierend ist. Gerade so in den kleineren Krankenhäusern waren die Patienten mit Krebs im Grunde immer eigentlich abgeschrieben. Das war mehr oder weniger ein Todesurteil. Und da habe ich erkannt, da muss man was verändern. Und ich habe mir dann halt auch Gedanken gemacht, gelesen und gesehen, dass zum einen tatsächlich die klinischen Daten aus Studien und so weiter waren sehr, sehr schlecht. Wir haben uns für die Onkologie dann immer gefreut, wenn man 1-2% mehr Überleben durch eine neue Chemotherapie erreichen konnte. Aus der heutigen Perspektive, retrospektiv betrachtet, war das natürlich halt wirklich eher marginal. Heute sind wir sehr viel besser unterwegs. Und so habe ich mich dann auch im Studium schon immer für onkologische Fragestellungen interessiert. Und manchmal ist es ja so im Leben, man kann ja nicht immer alles planen. Und es gibt Zufälle im Leben. Und dann glaube ich auch sehr fest, dass Zufälle unser Leben bestimmt so, wie wir uns auch kennengelernt haben. So habe ich im Grunde über persönliche Bekanntschaften im Rahmen des Studiums meinen damaligen Doktorvater, Professor Schmoll, kennengelernt, habe in seinem Labor eine Promotion übernommen im Bereich experimenteller Onkologie und habe Zellkulturstudien gemacht mit dem Ziel, im Bereich Magenkarzinom, Kolonkarzinom neue Therapiekonzepte zu finden. Und was man damals so gemacht hat, war im Wesentlichen Screening, Untersuchungen, Medikamentenkombinationen und wird auch entsprechende analytische Modelle entwickelt. Und tatsächlich habe ich auch eine Kombination, haben wir was Cytostatikum und Interferon, das war damals so ein gewisser Hype, gefunden und das hat sogar Einzug gefunden in ein klinisches Protokoll, was wir entwickelt haben. Und da habe ich gesehen, wenn man wirklich konsequent an Dingen arbeitet und auch wachsam ist, so Signale beobachtet, dann kann man Verbesserungen schaffen. Und so habe ich dann eigentlich immer mehr den Einstieg in die Onkologie gefunden. Und damals, nach Abschluss der praktischen Promotionsarbeit, habe ich ein Stipendium bekommen. Ich war ein bisschen glücklich von der Medizinischen Hochschule Hannover und hatte dann die Möglichkeit, 2,5 Jahre in den USA im Grace Cancer Drug Center, das war Teil des Rosses Park Cancer Institutes, arbeiten dürfen, primär präklinisch. Und habe dort viele neue Techniken damals gelernt im Bereich onkologischer, tumorbiologischer Forschung. Und das hat mich doch sehr geprägt. Zum einen die Art, wie man wirklich analytisch im Labor arbeitet, Dateninterpretation und wie man, das war, glaube ich, dann auch die große Stärke, die wir als Kliniker in solche Labore bringen konnten, dass man nicht nur um des Forschens willen, das ist häufig leider auch ein Problem, sondern dass man zielgerichtet forscht, mit einer klinischen Fragestellung im Kopf als Leitstruktur und versucht dann halt für diese Fragestellung Antworten zu finden, um Innovation zu schaffen. Und das ist eigentlich das Prinzip, was mich eigentlich, würde ich sagen, jetzt auch mein ganzes berufliches Leben durch begleitet und treibt, sowohl in meiner klinischen Zeit als auch später in der Industrie. Klinisch habe ich dann, nachdem ich aus Amerika zurückkam, zusammen mit Herrn Schmoll tatsächlich in Halle die onkologische Klinik aufgebaut, wirklich von der Pike, habe dort tumorbiologische Labors etabliert. Wir haben allgemein onkologische Labors aufgebaut, eine Knochenmarkstransplant Einheit sowohl für allogene, autologe Transplantation. Und so konnten wir im Grunde Wissenschaft und klinische Versorgung integrieren und damit die Gesamtversorgungsqualität und das Spektrum, was wir bieten konnten, deutlich erweitern.
Super spannend. Was würdest du denn sagen, hat dich dann schlussendlich und schlussendlich vielleicht nicht, denn es wird vielleicht noch viele tolle andere Innovationen von dir geben, aber was hat dich dazu gebracht, Atemgastests zu entwickeln?
Da muss ich relativ weit ausholen. Ich meine, so als wachsamer Kliniker, ist ja auch lange in der Klinik gearbeitet, wenn man so im Nachtdienst über die Station geht, hat man ja durchaus einige olfaktorische Eindrücke gesammelt. Und da wurde schon ganz klar, in der Notaufnahme, wenn ein komatöser Patient kommt, der roch so süßlich nach Aceton, muss man gleich halt an Diabetes ist Koma denken. Oder wenn er nach Ammoniak gerochen hat, dann war es vielleicht eher die Leber, Nitrat, dann die Niere. Das heißt, da wird mir schon klar, wir brauchen gar nicht immer die maximale Diagnostik. Wir müssen nur wachsam durchs Leben gehen und können über Gerüche schon relativ viele Differentialdiagnosen stellen. Genauso im Bereich der Pulmologie, dieser süßliche Atemgeruch der Patienten mit Pseudomonas-Infektion, das ist wegweisend. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr so viel. Und das habe ich für mich schon mitgenommen. Aber zu klinischen Zeiten hatte ich halt keine Möglichkeiten, in dem Bereich zu arbeiten. Dann bin ich aber bei Siemens derzeit in Kontakt gekommen mit einer Forschergruppe im Bereich Corporate Technology, sie ist damals das Siemens, und wir haben sowohl sensorbasierte als auch chromatographiebasierte Tests durchgeführt an Atemproben und dann uns entschieden, eine Studie zu initiieren, wo wir tatsächlich, das war damals sehr auch in der Presse, Hunde staffeln gegen eine technische Atemanalyse-Lösung getestet haben. Und tatsächlich, die Hunde haben ihren Job gemacht tatsächlich. Problem ist aber, dass die Hunde, die erschöpfen relativ schnell. Das heißt, das ist kein Weg wirklich nach vorne. Aber die Technik ist da halt eben entsprechend robust, wenn sie gut trainiert ist, kriegt man dann tatsächlich auch relativ vielversprechende Performance hin im Sinne von Sensitivität und Spezifität solcher Panels, so dass halt die Studie durchaus schon mal ein gutes Signal gegeben hat. Dann haben wir obendrein auch über eine klinische Studie im Bereich Magenkarzinom Untersuchungen durchgeführt, die auch zumindest eine moderate Performance gezeigt haben. War damals durchaus ein gehyptes Projekt. Leider hat jemand aber dann aus verschiedenen Gründen diese Technologie nicht wirklich weiterhin folgt. Dann war das für mich aber erstmal so ein Dead End. Ich meine, als CFO hatte ich auch noch andere Aufgaben, als mich nur der Wissenschaft hinzugeben. Und nachdem damals dann Siemens Healthcare umstrukturiert wurde, war das für mich dann halt nochmal eine neue Chance, nachdem meine Abteilung aufgelöst wurde, mich selbstständig zu machen. Und wie das dann so ist, man knüpft dann alte Kontakte wieder an. Und so habe ich dann wieder den Anschluss an diesen Bereich Atemanalytik gefunden und hier erneut sozusagen eine Fügung auch im Leben nach dem Prinzip Zufall, habe ich auch jemanden kennengelernt, der sich als potenzieller Kapitalgeber sehr für diese Thematik interessiert hat. Und so haben wir uns dann entschieden, dieses Wagnis einzugehen, eine Firma wirklich from scratch zu gründen und sind jetzt mittlerweile 1,5 Jahre auf diesem Weg mit schon, würde ich sagen, ganz guten Erfolgen. Wir haben zunächst mal Standardtests entwickelt, einfach auch die Go-to-Market einigermaßen schnell zu haben, entwickeln diese Tests aber weiter im Bereich der Diagnostik von Darmerkrankungen, wo auch können wir vielleicht später darüber sprechen, das Kolonkarzinom relativ interessant ist. Aber auch dieser Pfad Lungenkrebsdiagnostik ist wieder aufgenommen worden. Hier entwickeln wir einen Test, der basiert auf Atemgaskondensat. Analytik und haben gerade jetzt eine erste Studie gelauncht zusammen mit der Uni Heidelberg, um hier Panels zu discovern und dann vorzubereiten für eine jetzt schon geplante Validierungsstudie, um sowohl das Aufarbeiten von Lungenrundherden als auch die Präselektion von Patienten oder Menschen, muss man ja sagen, für Screening-Verfahren zu verbessern.
Warum ist es denn so wichtig, einen Krebs früh zu erkennen? Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Und denn die Idee ist ja dahinter, den Krebs möglichst früh zu erkennen.
Ja.
Und das über den Atem, weil möglicherweise das ein Weg dorthin ist, das früher zum machen zu können, als über herkömmliche Verfahren aus dem Blut oder über eine Bildgebung wie Computertomographie oder Kernspinnen, MRT. Im Grunde genommen, warum ist es so wichtig, überhaupt Krebs früh zu erkennen aus deiner Sicht und bei welchen Krebsformen insbesondere? Und das Zweite ist, warum ist denn der Atem so vielversprechend?
Ja, also sehr gute Fragen. Zum einen, warum macht Krebsfrüherkennung Sinn? Man hat das ja schon über viele Dekaden, muss man mittlerweile sagen, versucht. Das Problem früher war, dass die Empfindlichkeit der Methoden, die ich zur Verfügung hatte, um Krebs früh zu erkennen, beschränkt war. Obendrein waren die Studien, wie sie aufgesetzt waren, nicht immer unbedingt geeignet, um diese Fragestellen optimal zu beantworten, sodass viele der damaligen Studien meist negativ waren. Ein anderes Problem, was sich auch noch gestellt hat, war, dass selbst wenn ich den Krebs dann früher gefunden habe, waren die Behandlungsmöglichkeiten so schlecht, dass der Vorteil einer Früherkennung nicht wirklich zum Tragen kam. Abgesehen von wenigen Karzinomen. Hier würde zum Beispiel das Kolonkarzinom dazu zählen, weil wenn man das früher erkannte, konnte man operieren, dann war die Hand schon besser, wobei auch jetzt mittlerweile trotzdem die Prognose zusätzlich verbessert wurde durch bessere operative Verfahren. Aber schlussendlich war damals eigentlich die Erkenntnis, dass Screening wenig hilfreich ist. Mittlerweile hat sich das dramatisch geändert, weil die Methoden zur Früherkennung erheblich empfindlicher geworden sind. Ich erkenne wirklich früher und ich habe bessere Behandlungsmöglichkeiten. Und da gibt es mittlerweile die meisten, gerade soliden Tumorerkrankungen, eigentlich eine klare reziproke Korrelation. Das heißt, je früher ich erkenne, desto besser die Heilungschance. Je später ich erkenne, desto schlechter. Beim Bronchialkarzinom als Beispiel ist tatsächlich der Zusammenhang dermaßen dramatisch, dass wenn ich einen Lungenkrebs im Stadium 1 erkenne, 1a, wirklich eine ganz, ganz frühe Form, habe ich durch eine alleinige chirurgische Behandlung eine Überlebenschance von mittlerweile über 90%. Im Vergleich dazu, wenn ich sozusagen im fortgeschrittenen oder metastasierten Stadium finde, also Stadium 4, liegt trotz verbesserter systemischer Behandlungsmöglichkeiten die Heilungschance meist schon noch unter 10%. Also ist doch wirklich ein dramatischer Unterschied, welchem Stadium ich den Tumor erkenne und auch halt, wie ich ihn dann anschließend behandeln muss. Warum denke ich, dass der Atem ein erfolgreicher Kandidat ist? Zunächst will ich sagen, dass ich glaube, man sollte nicht davon oder dem Fehler unterliegen, dass man sagt, es gibt nur die eine Untersuchungsmethode oder Früherkennungsmethode. Ich denke eher sogar, dass es halt sinnvoll sein kann, Früherkennung zu personalisieren. Das heißt, dass man durchaus auch mehrere Methoden miteinander verknüpft. Bleiben wir vielleicht beim Thema Lungenkrebskarzinom im Moment. Das dazu, da haben wir Siemens dazu beigetragen, ist das CT-basierte Lungenkrebs-Screening mit einem Ultra-Low-Dose-CT etabliert. Es gibt klare Daten, die zeigen, dass die Verbesserung der Überlebenschancen über 20% liegen. Das wurde bereits im Jahr 2011 durch eine bahnbrechende Studie aus den USA gezeigt und ist dann mittlerweile auch in europäischen Studien bestätigt worden. Und so hat selbst in Europa, nachdem man lange diskutiert hat, ist der Beschluss gefasst, ein CT-basiertes Lungenkrebs-Screening-Programm flächendeckend zu empfehlen und auch zu implementieren. Das sollte man auch nicht abschaffen oder versuchen, durch einen anderen Test zu ersetzen. sondern ich glaube, wichtig ist, dass man versucht, durch weitere diagnostische Methoden komplementär zu diesen Programmen Verbesserungen zu schaffen. Und eine Fragestellung, der wir uns jetzt mit Atemtests widmen, ist die Charakterisierung von im CT-Screening detektierten Lungenrundherden. Weil man weiß, dass nur ein kleiner Bruchteil der Lungenrundherde, die im CT dann gefunden werden, wirklich bösartig ist. Der Rest sind gutartige Herde. Man kann es aber nicht immer sicher im Bild erkennen, ob es bösartig oder gutartig ist. Und hier braucht man, denke ich, weitere Diagnostikmethoden, um dieses zu verbessern. Und hier sehen wir eine gute Nische für einen Atemtest, in dem wir versuchen, Marker zu identifizieren. Das ist auch gerade Ziel der aktuell gestarteten Studie, Marker zu identifizieren, die helfen, die Wahrscheinlichkeit besser einzustufen, ist dieser Rundherd gutartig oder bösartig, weil sich danach dann die Therapie oder das weitere Vorgehen richtet. Aktuell werden Menschen mit einem Lungenrundherd oftmals, weil sie natürlich auch Angst haben, dann operiert oder bioptiert mit durchaus teilweise auch lebensbedrohlichen Komplikationen. Wenn man vielleicht schon durch Rauchen eine vorgeschädigte Lunge hat und dann wird zum Teil wegoperiert, dann hat man im Nachhinein oftmals Luftnot. Und wenn es dann herausstellt, dass der Herd eigentlich gutartig war, dann hat man einen Nachteil durch das Screening, also als quasi Screening-Nebenwirkung. Und hier setzen wir mit unserem Test an und versuchen, dann diese Frage zumindest besser beantworten zu können. Es gibt hier kein Schwarz und Weiß. Es gibt Grautöne, aber wir wollen halt die Grautöne zumindest etwas eindeutiger machen, damit man dann den Patienten besser beraten kann und möglicherweise im Nachhinein unnötige und auch problematische Behandlung zu vermeiden. Das ist das Ziel. Langfristig denke ich aber schon noch einen Schritt weiter, wenn es uns gelingt, so ein Lungenkrebspanel gut zu charakterisieren und die Evidenz zu schaffen, dann glaube ich, könnte es Sinn machen, so einen Atemtest auch noch vor das CT zu schalten. Hintergrund ist folgende Beobachtung aus epidemiologischen Studien, dass die bisherigen Einflusskriterien für ein CT-basiertes Screening, nämlich Rauchen und Lebensalter, nicht ausreichend präzise sind. Das heißt, die Gruppe von Patienten mit Lungenkrebs, die außerhalb der Screening-Population liegen, die nimmt immer mehr zu, weil es halt auch noch ganz andere Risikofaktoren gibt für Lungenkrebs, die zum Teil unklar sind. Also Rauchen ist sicherlich ein ganz starker Risikofaktor, da gibt es keine Diskussion, aber in anderen Bereichen auf der Erde, zum Beispiel in Asien, weiß man, dass halt in China unter anderem Frauen ein sehr hohes Risiko für Lungenkrebs haben, die rauchen aber kaum. Sondern da ist zum Beispiel die Exposition mit Rauch aus der Beheizung, da wird oftmals noch mit offenem Feuer auch gekocht. Das ist ein Risikofaktor. Der wird aber in den aktuellen Risikomodellen nicht betrachtet. Und so denke ich, ist es halt notwendig, dass man die Auswahl von Menschen für ein Screening-Programm präzisiert oder personalisiert. Und hier können, glaube ich, wieder Atemmarker eine gute Rolle spielen. Nicht im Sinne einer Diagnose, sondern nur in dem Sinne zu sagen, okay, du hast nicht geraucht, aber du bist über 50, aber dein Atemmarker sagt, du hast möglicherweise ein höheres Risiko, Lungenkrebs zu haben. Und wir empfehlen deswegen, zum Screening zu gehen. Das ist, was wir erreichen wollen. Und der Vorteil solcher Atemtests hat eben auch, ich habe jetzt gerade kein Ziel liegen, aber die Geräte sind halt sehr klein. Die können in der Hausarztpraxis angewandt werden. Man nimmt dann halt die Atemprobe, schickt sie zu uns ins Labor und kurz später bekommt man dann das Ergebnis. Der Vorteil ist, ich verbessere den Access to Healthcare. Das heißt, in vielen Regionen gibt es zu wenig CTs oder der Weg zum CT ist zu weit oder die Menschen haben Angst vor dem CT. Ist ja durchaus auch nicht jedermanns Sache. Aber in so einem Gerät, glaube ich, pustet jeder. Eine Blutentnahme, das könnte eine Alternative sein. Da haben aber auch viele Menschen Angst. Und somit verbessern wir Access und auch Acceptance. Und ich denke, mit diesen beiden Dingen sind wir mit dem Atemtest, glaube ich, ganz gut aufgestellt und können aus diesen genannten Gründen, glaube ich, wirklich einen Vorteil für die Gesundheitsversorgung bringen langfristig. Ist aber noch ein zugegebenermaßen weiter Weg. Ja, wir brauchen noch einiges an Studien und vielleicht auch wieder noch ein bisschen Glück, dass wir halt unsere tatsächlichen Performance-Kriterien auch erreichen, um dann halt irgendwann diesen Test auch wirklich in den Markt bringen zu können.
Es braucht Pioniere wie dich, die so einen Test entwickeln. Es braucht Pioniere, die aber auch den Test anwenden. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt, das auch zu tun, auch in einer Hausarztpraxis. Jetzt ist, glaube ich, für viele relativ klar, dass wenn da ein auch kleiner Tumor in der Lunge sitzen würde, dass man den über den Atem finden könnte, über einen Atemgastest. Jetzt ist es ja auch so, dass andere Tumorarten möglicherweise Hinweise über den Atem abgeben könnten, dass sie da irgendwo sitzen. Ne? Also du hattest gerade das kolorektale Karzinom erwähnt, also den Darmkrebs, der ja auch, wenn man ihn früh erkennt, gute Chancen auf Heilung hat oder bessere. Wie sieht es denn damit aus?
Ja, vielleicht würde ich erstmal gar nicht unbedingt am Beispiel Krebs, sondern ganz generell beschreiben, wie überhaupt so ein Atemtest funktioniert. Genau. Es gibt da zwei, sag mal, grobe Arten von Analyten, die man untersuchen kann. Das eine sind Gase und sogenannte volatile organische Substanzen, VOC, ja, auch unser Name, oder das Atemgaskondensat. Ich habe mich damals in der Gründungsphase unserer Firma sehr intensiv beschäftigt und habe solche Heatmaps entwickelt, wo ich wirklich hunderte von Artikeln intensiv durchforstet habe und habe zusammengestellt, welche solche volatile organische Substanzen wurden gefunden. Und da hat sich gezeigt, dass bei bestimmten Tumorarten die Variabilität extrem groß ist. Das heißt, die Chance, hier wirklich etwas zu entwickeln, war klein. Darum habe ich mich auf den Bereich Atemgaskondensat für das Bronchialkarzinom fokussiert, weil hier sehen wir tatsächlich Proteine im Atemgaskondensat, die direkt mit dem Tumor assoziiert sind. Das heißt also, einfach gesprochen, Atemgaskondensat beinhaltet im Wesentlichen Substanzen, die auch wirklich in der Lunge oder in den Atemwegen entstehen. Damit haben wir schon mal eine bessere Lokalisierung des Problems und damit auch weniger Störfaktoren. Volatile organische Substanzen können theoretisch überall im Körper gebildet werden. Und vielleicht mal so am Beispiel eines Tests, den wir jetzt auch schon auf dem Markt haben, der sogenannte SIBO-Test, wo man im Grunde einfach nur aktuell zwei Gase nachweist, die im Darm gebildet werden. Und hier kommt es dann durch Fermentierung im Darm zur Bildung von Wasserstoff und Methan. Die durchwandern dann die Darmschleimhaut, werden ins Blut aufgenommen und zirkulieren dann im Blut. Und werden dann letztendlich über die Zirkulation der Lunge, über die Alveolarmembran in den Alveolarraum auch durch Diffusion sozusagen herausgegeben und dann mit der Ausatemluft abgegeben. Das ist so ein ganz einfaches Prinzip. Im Grunde funktioniert das auch mit anderen volatilen organischen Substanzen, die irgendwo im Körper gebildet werden können, nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tumor meinetwegen in der Niere oder auch im Darm einen größeren Tumor habe, dann kann der Abbauprodukte seines Krebs- oder Tumormetabolismus in das Blut abgeben und dann erneut über die Diffusion, über die Alveolarmembran treten dann diese Substanzen auch in den Atem aus und können dann gemessen werden. Das Problem mit den VOCs sehe ich aber aktuell, dass die Komplexität noch dermaßen groß ist und das Risiko oder der Einfluss unter Confounding Factors so groß ist, dass wir Studien bräuchten, die leider keiner bezahlen kann, um wirklich hier harte Korrelationen oder auch gute Panels zu entwickeln. Deswegen habe ich mich entschieden, erstmal diesen Weg so ein bisschen zu verlassen, sondern in der Lunge mit Atemgaskondensat und im Darm, Lungenkarzinom als Stichwort, habe ich mich eigentlich in meiner Forschung und Entwicklung eher darauf fokussiert, dass ich mir denke, wäre es nicht sinnvoll zu erkennen, wer hat ein besonders hohes Risiko, ein Kolonkarzinom zu entwickeln? Es gibt vielleicht wenn ich da noch kurz aushole, modifizierbare und nicht modifizierbare Risikofaktoren beim Kolonkarzinom. Und was ich natürlich nicht modifizieren kann, ist mein Alter. Je älter ich werde, desto höher ist mein Risiko. Es gibt genetische Risikofaktoren beim Kolonkarzinom. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber die sind halt fix. Da kann ich auch wenig ändern. Da muss ich halt durch intensives Screening, was noch viel früher beginnt als die normalen Empfehlungen, versuchen, einen Tumor früh zu entdecken und dann halt zu behandeln. Es gibt chronische entzündliche Darmerkrankungen, die auch ein Risikofaktor sind. Aber es gibt ja auch eine ganze Menge modifizierbare Faktoren. Und ein ganz wichtiger Punkt hier ist die westliche Diät, ist einhergehend damit sehr reduzierte, fast fehlende Verzehr von Ballaststoffen für den Darm, Bewegungsmangel, all die Dinge, die die westliche Welt halt so mit sich bringt, Alkohol, Rauchen etc., Übergewicht, sind Risikofaktoren, die ich modifizieren kann. Das weiß eigentlich jeder. Ich glaube, jetzt erzähle ich es Neues, wenn ich sage, wenn man viel rotes Fleisch isst, am besten noch brät und grillt, erhöhe ich mein Risiko für ein Kolonkarzinom. Das weiß jeder. Aber, das ist auch eine Erfahrung, die ich als Kliniker gemacht habe, wenn ich das auch mehrmals erkläre, es resoniert nicht so bei Patienten. Es hat keine Konsequenz. Was ich gelernt habe, aber jeder Mensch braucht irgendwie so seinen persönlichen, nennen wir es mal, Warnschuss. Und wenn ich gesehen habe, bei Menschen, wo wir vielleicht auch per Zufall in der Lunge einen Rundherd gesehen haben und die haben geraucht. Das Erste, was sie mir gesagt haben, sie hören sofort damit auf, weil sie Angst bekommen haben. Und plötzlich wurde ihnen klar, das, was sie machen, ist nicht gut. Das wusste zwar im Grunde auch schon vorher, aber jetzt haben sie gesehen, was das bewirken kann und dass sie nicht gefeit sind. Und so denke ich mir, könnte es sinnvoll sein, auch über nicht invasive, einfach durchführbare Tests, wie so ein Atemtest, ein Risikoscreening durchzuführen. Und so haben wir begonnen, neben diesem SIBO-Test, wo wir Wasserstoff und Methan messen, jetzt auch einen weiteren Test zu entwickeln, um Schwefelwasserstoff zu messen. Warum sind gerade Methan und Schwefelwasserstoff von Relevanz? Methan ist zum einen natürlich ein Hinweis für diese Dünndarmfehlbesiedlung, aber ist auch assoziiert mit einer Form des Irritable Bowel Syndrome, also Reizdarmsyndrom, was durch Verstopfung dominiert wird. Und man weiß mittlerweile auf dem Boden von auch experimentellen Untersuchungen, dass Methan tatsächlich nicht nur ein inertes Gas ist, sondern Methan hat in gewisser Weise zumindest topische Wirkung und reduziert die Darmmotilität und scheint damit tatsächlich ein Faktor für Verstopfung zu sein. Und Verstopfung per se ist zwar noch nicht so ganz eindeutig die Evidenz, aber es gibt dort doch einige Studien, die legen einen Zusammenhang zwischen Verstopfung und einem erhöhten Kolonkarzinomrisiko nahe. Aber wie gesagt, die Evidenz ist noch nicht ganz eindeutig, macht aber irgendwie Sinn, weil je langsamer sozusagen die Darmpassage, desto länger ist die Expositionszeit von Darmzellen, Schleimhautzellen mit potenziellen Karzinogenen. Und deswegen ist Methan ein wichtiger Parameter. Das andere ist natürlich Wasserstoff. Da sehen wir einen Zusammenhang aus der Literatur und epidemiologischen Daten, dass westliche Diät zu einer Veränderung des Darmmikrobioms führt, zu einer, man sagt, Abnahme der Diversität des Darmmikrobioms hin zu vermehrten Schwefelbildnern oder vielmehr metabolisierenden Bakterien. Und damit korreliert die vermehrte Bildung von Schwefelwasserstoff, sodass ich der Überzeugung bin, dass Schwefelwasserstoff möglicherweise ein Risikoindikator sein kann, um ein Kolonkarzinom zu bilden. Nicht, dass man es hat, sondern als Risikofaktor für die Bildung eines Kolonkarzinoms. Und das ist eine Forschung, das wird natürlich noch relativ am Anfang, da brauchen wir auch große Studien, aber in die wir auf jeden Fall gehen wollen, weil ich denke, dass diese bessere Charakterisierung des individuellen oder personalisierten Risikos dann wieder von Bedeutung ist für die Beratung von Patienten, wirklich Screening-Maßnahmen wahrzunehmen. Die Empfehlungen sind eigentlich klar. Wenn ich 55 bin, so um das Alter etwa, sollte ich eine Screening-Koloskopie durchführen lassen. Aber wer macht das schon? Ja, es ist keine angenehme Prozedur. Viele haben Angst davor, die Vorbereitung ist unangenehm und jeder denkt, ach, das wird mich schon nicht treffen. Wenn ich dann aber einen Marker habe, der mir zusätzlich vielleicht zeigt, dass mein Risiko erhöht ist, dann glaube ich, würde ich zumindest eher gehen. Ich selber war jetzt gerade, weil ich mich damit ja beschäftige und man soll ja nicht nur Wasser predigen und Wein trinken, sondern auch konsequent sein. Und es ist ja auch so, dass es einem auch ein Gefühl von Sicherheit gibt. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und wenn man Menschen dann motivieren kann, über verschiedene Mechanismen solche Maßnahmen dann auch wahrzunehmen, glaube ich, kann man das Risiko für zumindest fortgeschrittene Kolonkarzinome und damit auch erhöhte Mortalität reduzieren. Mhm. Oder weiter reduzieren, weil die Daten gibt es schon.
Jetzt gibt es ja neben der Koloskopie, um jetzt nochmal beim kolorektalen Karzinom zu bleiben, neben der Darmspiegelung auch noch andere Verfahren, zum Screening oder als, sag mal, Puzzlesteine für ein Screening. So den Test auf Blut im Stuhl. Mhm. Es gibt auch Testverfahren, um genetische Marker, genetische Schnipsel, Teile vom kolorektalen Karzinom im Stuhlgang festzustellen und darüber auch mit recht guter Sensitivität und Spezifität besser als nur über Diagnostik Blut im Stuhl eine Aussage zu treffen.
Ja.
Wäre dann euer Test noch ein zusätzliches Puzzleteil, um das Ganze noch besser vorhersagen zu können?
Also ich würde das sequenziell betrachten. Was du sagst, ist alles richtig. Persönlich bin ich schon ein Verfechter der Koloskopie, weil ich glaube, aus meiner Sicht ist das beste Tool, weil da sehe ich nicht nur was, sondern ich kann dann auch gleich behandeln oder eine Probe nehmen. Aber unser Test wäre sozusagen vor dieser Batterie an Screening-Möglichkeiten vorgeschaltet. Der Grund, warum ich das für sinnvoll erachte, ist zum einen, hatte ich gesagt, die Menschen über ihr individuelles Risiko, ein Kolonkarzinom zu entwickeln, besser beraten zu können. Klar ist halt auch, aus dem, was ich auch vorhin gesagt habe, der Zusammenhang zwischen Schichtel-Wasserstoffbildung besteht halt mit der Ernährung. Und wir alle wissen, wenn wir westliche Diät verzehren, dass wir dadurch unser Risiko erhöhen. Und dieser Marker soll halt helfen, den Menschen dieses Risiko auch nochmal mehr vor Augen zu führen, um dann zum einen, wie gesagt, so ein bisschen Warnschusseffekt sie vielleicht dazu zu bringen, wenn sie dementsprechend alter sind, sich wirklich screenen zu lassen. Das andere sehe ich aber auch, dass man diesen Marker dann auch nutzen kann im Sinne einer Diätberatung. Das heißt, wenn man dann Empfehlungen ausspricht, seine Ernährung in eine bestimmte Richtung zu verändern, dann habe ich die Möglichkeit, über so eine Art Biofeedback dann auch zu sehen, okay, jetzt geht der Marker dann auch runter. Das heißt, was ich mache, ist effektiv. Das ist zum einen natürlich rückversichert, zum anderen aber vielleicht auch motivierend, dann auch bei dieser Ernährung zu bleiben. Weil ansonsten, jede Ernährungsberatung ist, glaube ich, vom Effekt her nur sehr, sehr kurz, wenn es keine anschließenden Kontroll- oder Motivationsinstrumente gibt. Ja, und das könnte so ein Marker halt auch sein. Also sehe ich ihn sozusagen mannigfaltig in der Anwendbarkeit und damit vielleicht effektiv. Wie auch der Marker ist nur Mittel zum Zweck und er führt dazu, dass die Menschen im Grunde nicht wirklich etwas Neues dann auch geraten bekommen. Aber ich hoffe halt, dass man darüber dann die Motivation verstärken kann.
Jetzt werden vielleicht einige denken, ach, es gibt ja noch diesen Mikrobiomtest, wo dann auch Schwefel, wasserstoffbildende Bakterien gefunden werden können. Nur ist das ja die Aussage dann nicht unbedingt so, dass diese Bakterien auch tatsächlich Schwefelwasserstoff vermehrt bilden. Ne? Also das heißt, euer Test wäre nochmal ein zusätzlicher Indikator, um zu sagen, ja, da ist tatsächlich eine Mehrproduktion da. Nicht nur die Anwesenheit der Bakterien ist entscheidend, sondern tatsächlich auch die Produktion.
Also ich bin immer ein Fan davon, keep it simple, weil eine Mikrobiomanalyse zu interpretieren, finde ich schon eine Herausforderung, weil jeder Mensch hat ein sehr individuelles Darmmikrobiom und so interpretiere ich zumindest die Literatur. Ich sehe es halt kritisch, wenn man versucht, einen Effekt oder ein Risiko auf eine mikrobiologische Spezies zu reduzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig zum Erfolg führt. Woran ich aber glaube, dass man über integrative Tests, die sozusagen eher einen funktionellen Spiegel des Darmmikrobioms darstellen, dass man darüber vielleicht eine stabilere Aussage machen kann. Das ist unsere Hypothese. Und Schüttelwasserstoff scheint mir hier ein geeigneter Marker. So eine gewisse Kausalkette kann man da gut herleiten und es macht irgendwie auch Sinn. Es gibt auch erste klinische Daten einer chinesischen Arbeitsgruppe. Die haben klar gezeigt, dass eine erhöhte Schüttelwasserstoffproduktion im Atem mit einer erhöhten Prävalenz von Adenom assoziiert ist. Das ist keine besonders große Studie, aber es ist für mich schon mal ein Proof of Principle. Da gibt es große amerikanische epidemiologische Studien, die zeigen ein Hazard Ratio 1,3, 1,4 im Vergleich einer Population mit normaler Ernährung und welche, die mit einer Diät leben, die die B Bildung von schwefelbildenden oder metabolisierenden Bakterien im Darm verstärken, also diese Sulfur Microbial Diet. Und gut, dann mag man sagen, Hazard von 1.3.1.4 ist jetzt auch nicht bahnbrechend, aber ich denke, Risiko lässt sich halt nicht immer auf einen Faktor reduzieren und Risiko ist auch irgendwie additiv. Ja, an einer, wenn man nach westlicher Diät lebt, dann hat man vielleicht auch noch andere westliche Angewohnheiten, die sich auf das Risiko aufaddieren und damit vielleicht noch weiter erhöhen. Also ich denke schon, dass halt diese Veränderung des Darmmikrobioms mit den der Vermehrung von schwefelmetabolisierenden Bakterien, dass das eine Rolle spielt und dass das ein Faktor ist, den man modifizieren kann und damit zu einer Risikoreduktion beitragen kann.
Was heißt das jetzt für vielleicht Menschen, die sich überlegen, so einen Test durchführen lassen zu wollen? Sollte das jeder machen? Sollten das nur bestimmte Gruppen tun? Was würdest du sagen?
Also das ist eine gute Frage. Zum einen, vielleicht muss man auch so schicken, wir sind dabei, diesen Test halt jetzt zu etablieren. Also noch kann man ihn nicht bekommen. Aber wir arbeiten fieberhaft daran, das zu tun. Erstmal in der Indikation Dünndarmfehlbesiedlung. Da hat es eine umrissene Indikation. Für die Erforschung des Zusammenhangs zwischen Schwefelwasserstoffbildung und Kolonkarzinom suchen wir Kooperationspartner, gerade so große Screening-Praxen, damit wir auch die Fallzahlen, die wir brauchen, wirklich zusammenbekommen. Also ich gehe schon davon aus, dass wir eine Studie aufsetzen müssen, die mehrere tausend Patienten einschließt. Und meine Vision ist, dass es dann gelingt, über vielleicht Schwefelwasserstoff, ein paar Konzentrationsperzen oder Quadrotilen, ja, glaube ich, ist richtig gegriffen, Risikoprofile zu erstellen, damit man dann individuelle Empfehlungen geben kann. Und sozusagen, das ist halt, woran wir aktuell arbeiten. Ein Punkt, weil du fragtest, wer sollte so einen Test machen? Zum einen denke ich, aufgrund so der Inzidenzentwicklungen des Kolonkarzinoms, jeder über 50 hat ein ansteigendes Risiko. Das sind die Daten ganz klar. Da wäre es ein sinnvoller Zeitpunkt, so etwas zu machen. Aber ein Punkt, auf den ich nochmal explizit hinweisen möchte, und das ist aus meiner Sicht auch ein besorgniserregender Trend, ich hatte es anfangs schon kurz mal angerissen, während die Mortalität beim Kolonkarzinom bei den Älteren eher rückläufig ist, nimmt sie bei den Jüngeren, also unter 50-Jährigen, erheblich zu. Und die Ursachen sind noch nicht ganz klar. Ich denke aber sicherlich, dass da die Ernährungsgewohnheiten, Schlagwort westliche Diät, eine erhebliche Rolle spielen. Und hier könnte man vielleicht, aber das ist erstmal nur eine Hypothese, einen Mehrwert schaffen, indem man sagt, diese Menschen haben vielleicht ein noch zu geringes Risiko oder die Inzidenz ist zu niedrig, also Prävalenz in dem Fall, dass man es rechtfertigen könnte, die Screening-Empfehlung das Alter von 30 oder so herunterzunehmen. Aber vielleicht gibt es halt eben andere Tests, die helfen, hier eine Risikoabschätzung zu betreiben und dann halt gezielt Empfehlungen für Screening auszusprechen. Und hier könnten Marker wie unser Atemgastest da vielleicht hilfreich sein. Die Forschung dazu ist natürlich noch komplett in den Kinderschuhen, aber das ist, glaube ich, ein Thema, was man nicht aus dem Auge verlieren darf, weil das ist ein erhebliches gesundheitliches Problem. Und man muss halt auch sagen, jedes verhinderte Karzinom ist immer noch viel besser als ein früh erkanntes oder natürlich im schlechtesten Fall zu spät erkanntes Karzinom. Das heißt, gerade bei jungen Menschen, glaube ich, ist der Aspekt der Prävention ganz besonders wichtig. Und Testverfahren, die helfen, diesen Präventionsaspekt zu verstärken und auch die Motivation, sich an Präventionsmaßnahmen zu beteiligen, die ist, glaube ich, von ganz besonderem Wert zu meiner Sicht.
Inwiefern sind vielleicht auch Metadaten und künstliche Intelligenz hier spannend? Ne? Also man könnte jetzt mal ganz provokativ gesprochen auch analysieren, wie häufig eine Person sich im Umkreis von Burger King, McDonald's und wie sie alle heißen, bewegen. Also eine typisch westliche Diät gehäuft zu sich nehmen und könnte dann sagen, okay, diese Personen haben statistisch gesehen ein höheres Risiko zur Entwicklung eines Darmkrebses. Man könnte diese Daten natürlich auch in Verbindung mit so einem Atemgastest verwenden. Das war jetzt so ein sehr plakatives Beispiel. Ne? Es gibt ja andere Metadaten, die man verwenden könnte. Wie viel bewegt sich jemand? Wie häufig ist jemand? All diese Dinge. Wie ist die Herzfrequenz? Und so weiter. Wie ist der Blutdruck? Das sind ja alles indirekte Hinweise auf das Verhalten von Menschen. Wie könnte man im Zusammenhang mit so einem Atemgastest, der ja vielleicht auch an ein, stelle ich mir das vor, Wearable vielleicht irgendwann mal angebunden ist, an ein Smartphone, um dort die Daten auszulesen, wie könnte man das sinnvoll verbinden aus deiner Sicht? Oder macht das gar keinen Sinn?
Finde ich absolut guter Punkt. Und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, auf die Zusammenhänge auch zwischen Diät, Bewegungsmangel, Übergewicht und Krebsrisiko, Kolonkarzinomrisiko ganz speziell. Und diese Datenintegration ist absolut sinnvoll. Es gibt ja schon verschiedenste Apps, die auch helfen zu beraten, die Ernährungsgewohnheiten erfassen. Und hier sehe ich in dem Zusammenspiel einen erheblichen Mehrwert. Was wir versuchen, sind auch im Rahmen unserer Studien, möglichst viele Daten über auch Ernährungsgewohnheiten und andere körperliche Erkrankungen zu erfassen, um dann durch analytische Modelle solche Zusammenhänge vielleicht noch besser zu erkennen. Weil so ein ganz allgemeines Prinzip ist, dass man die Aussagekraft von Markern natürlich noch dadurch verstärkt, dass man sie mit Scores koppelt oder sie in Scores integriert. Und was würde mehr Sinn machen, als halt eben genau diese Risikofaktoren in so einen Score mit aufzunehmen, um die Aussagekraft insgesamt zu verbessern. Das ist natürlich ein sehr ambitionierter Ansatz, weil wenn man es richtig machen möchte, braucht man halt eine Vielzahl an Patienten. Ich denke, da wird man wahrscheinlich 50 bis 100.000 Datenpunkte brauchen, um in diesem dann ja wirklich multifaktoriellen Modell Korrelation zu finden. Aber der Weg ist sicherlich sinnvoll und durch den Einsatz halt der verbesserten analytischen Methoden, Stichwort halt eben KI, glaube ich halt auch, dass es möglich sein wird, diese große Menge an Daten gut zu handeln. Daran liegt ja das Potenzial. Also der Hype, den man um KI macht, ist ja auch nicht ganz unbegründet, weil halt eben genau diese Option bietet, Dinge in einer Flut von Daten zu erkennen, die der Mensch kognitiv einfach nicht mehr schafft.
Mhm. Gibt es denn aus deiner Sicht noch einen praktischen Tipp, den du gerne unseren Zuhörern hier mitgeben möchtest, um sinnvolle Prävention zu betreiben, sinnvolle onkologische Prävention, also Krebs zu verhindern?
Mhm. Ich glaube, es liegen ja viele Empfehlungen schon vor. Und der einfachste Tipp, und das war nicht auch sehr, sehr ernst, ist, sich halt eben genau an auch die Vorsorgeempfehlung zu halten. Man sollte keine Scheu davor haben, als Mann halt auch mal eine digital-rektale Untersuchung über sich ergehen zu lassen oder halt die Koloskopie durchzuführen. Wenn man raucht, natürlich sollte man das klar überdenken. Und wenn man eine Rauchhistorie hat, dann, sobald es auch in Deutschland verfügbar ist, zum Beispiel ein Lungenkrebs-Screening dann wahrzunehmen. Das andere sind ganz allgemeine Hinweise, aber ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig und man kann sie immer nur wiederholen, ist, sich mehr zu bewegen. Die aktuelle Generation und denke auch die kommende Generation neigt einfach dazu, immer mehr sozusagen zum Couch-Potato zu mutieren. Und Bewegungsmangel ist ein ganz klarer Risikofaktor, auch gar nicht nur für Krebs, sondern auch für viele andere kardiovaskuläre Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die man erheblich durch körperliche Fitness reduzieren kann. Deswegen ist das jetzt vielleicht sehr pauschal, aber eine sehr wichtige Empfehlung, die ich hier mitgeben möchte, sich wirklich mehr zu bewegen, bewusst zu essen, seinen Fleischkonsum zu überdenken, schmeckt natürlich gut. Ich glaube, jeder kennt das natürlich, aber vielleicht muss es nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur einmal die Woche Fleisch sein, dann vielleicht lieber ein besseres Stückchen kaufen und es dann genießen, dafür dann aber den Rest der Woche eher zellulosereich zu essen, um zum Beispiel das Darmkrebsrisiko darüber zu reduzieren. Ich glaube, wenn man sich an diese allgemein weitläufig auch bekannten Maßnahmen alleine hält, kann man schon sehr viel für sich tun und Risiko reduzieren, inklusive natürlich der empfohlenen Screening-Maßnahmen. Neben Prostata-Krebs-Screening, Kolonkarzinom-Screening, Lungenkrebs-Screening wird kommen. Dann natürlich auch Melanom-Screening, bei den Frauen halt selbst Karzinom-Screening. Ich glaube, dass man dadurch doch Krebs halt eben früher erkennen kann und wirksam früher erkennen kann. Und was wir vorhin ja schon besprochen haben, durch die verbesserten Therapiemöglichkeiten und auch minimalinvasive Behandlungsverfahren, kann man jetzt auch viel besser als früher eine wirksame Konsequenz daraus ziehen.
Immer mehr Leute fragen mich, soll ich ein Ganzkörper-MRT-Screening machen lassen? Vielleicht noch mit einer genetischen Analyse dazu und dann wird das Ganze korreliert. Was hältst du denn davon?
Also der Ansatz ist natürlich interessant und die Versuchung ist groß zu tun. Die wissenschaftliche Evidenz, so ich das überblicke, ist aber noch nicht wirklich gegeben. Die Vor- und Nachteile muss man halt eben gut aufwägen. Man, MRT ist eine sehr wertvolle Diagnostik, sehr, sehr sensitiv. Und in der Regel auch wenig belastend. Gerade wenn man es vielleicht ohne Kontrastmittel macht, habe ich keine Strahlenbelastung. Aber durch die hohe Sensitivität habe ich halt eben auch das Problem, viele sagen falsch positive Befunde. Das heißt, ich sehe was und weiß nicht genau, was es ist. Und in den meisten Fällen ist es entweder gar nichts oder zumindest irgendetwas Gutartiges, was halt keine Konsequenz hat. Das heißt, ich habe hier im weitesten Sinne Screening-Nebenwirkungen im Sinne von Angst, Verunsicherung, eventuell auch Folgeuntersuchungen. Das heißt, ein bisschen so zu Folgetherapien. Das heißt, ich habe hier das Risiko einer Überdiagnose und eventuell Übertherapie. Natürlich, die andere Seite ist, ich finde natürlich dann auch relevante Befunde darüber, aber ich glaube, so ganz unkritisch sollte man das halt nicht machen. Aus meiner Sicht ist immer die Kombination aus Klinik und da, ich glaube, es müsste einfach besser bezahlt werden, ja, dass Ärzte dafür honoriert werden, Risikoprofile zu erheben, dass man mit den Menschen einfach mal wieder spricht und sie fragt, was essen sie, was haben sie für Beschwerden etc., um andere Risikofaktoren zu erkennen. Und dann kann man schon mal vielleicht ein individuelles Screening-Profil oder Konzept erstellen. Und in bestimmten Situationen kann dann ja vielleicht das MRT auch eine wirklich sinnvolle Ergänzung darstellen oder ein genetisches Screening. Weil meine Sorge ist, dass ähnlich wie es auch mit dem Darmmikrobiom passiert, dass Menschen dann mit Untersuchungsergebnissen alleine stehen und daraus eigentlich auch keine Konsequenz gezogen werden kann, weil die Ergebnisse noch nicht klar eingeordnet werden können. Darin sehe ich halt noch ein gewisses Problem. Es braucht da sicherlich noch sehr, sehr viel Forschung, um zumindest die Methoden so weit zu verbessern, dass sie nicht nur sehr sensitiv, sondern auch spezifischer werden, damit zumindest die Rate der Falsch-Positiven deutlich reduziert werden kann. Mhm. Und bei den genetischen Tests, wenn man so eine allgemeine Genomanalyse macht, da kommen viele Ergebnisse raus, die nicht gut einzuordnen sind. Es gibt aber auch natürlich das Problem, dass man vielleicht dann über mögliche Erkrankungen erfährt, die man vielleicht auch gar nicht oder das Risiko gar nicht wissen möchte. Ich meine, auch damit ist ja auch eine gewisse Screening-Nebenwirkung dann. Auch das muss man sich zumindest bewusst machen, dass nicht jede Information im Grunde wirklich dann gut ist. So zum Beispiel, es gibt Tests, auch epigenetische Tests, wo man, denke ich schon, gewisse Hinweise darauf geben kann, dass ich jetzt vielleicht ein Risiko, erhöhtes Risiko habe, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Ich kann es aber nicht modifizieren. Das heißt, ich lebe dann mit einem möglichen, aber nicht garantierten Risiko und habe eine erhebliche Minderung meiner Lebensqualität durch diese permanente Angst. Also ich will jetzt nicht komplett dagegen sprechen, ich will nur in der Diskussion dann auch darauf aufmerksam machen, dass halt man alle Seiten betrachten muss. Es gibt genbasierte Screening-Tests, die kommen so auf den Markt. Da ist es aber so, dass nach wie vor gerade die Sensitivität für die frühen Formen sehr niedrig ist. Da liegt die Sensitivität so bei 30-40% für Stadium-1-Erkrankung. Und das ist zu niedrig. Das heißt, man wiegt sich dann vielleicht in falscher Sicherheit, weil der Test bei mir jetzt negativ war, aber er war einfach falsch negativ. Also auch das sind immer noch so die Rückschläge oder die Kehrseiten der aktuell verfügbaren Screening-Verfahren. Ist ja dann nicht perfekt.
Das heißt, eine gute individuelle Beratung ist sehr wichtig. Und
absolut.
Ein Verständnis, was sind die Beweggründe einer Person, so einen Test machen zu lassen, jeglicher Art, also Test jeglicher Art, im Grunde genommen verstanden. Wieland, vielen, vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch mit dir. Wie immer hat es mich sehr gefreut und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ja, sehr gerne.
Das war der Podcast Heilen, Geheimnisse ganzheitlicher Gesundheit. Ein Podcast von MUX Health. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite www.mux.health. Abonnieren Sie diesen Podcast und teilen Sie ihn mit Menschen, die das Thema interessiert oder die davon profitieren. Damit helfen Sie, den Podcast in die Welt zu tragen und noch mehr Menschen auf ihrem Weg zur Heilung zu unterstützen. Über eine positive Bewertung freuen wir uns. Alle Links zur Folge finden Sie in den Shownotes.